Ich bin so dankbar, dass der Tom uns noch mal die Folie gezeigt von diesem Resilienz-Gottesdienst, weil ich möchte heute dort anknüpfen. Und darum vielleicht auch noch mal eine Erinnerungsfrage. Du hast ja das lustige Interview mit dem KI Hiob geführt. Wisst ihr noch, was der Tom von diesem KI Hiob wollte wissen, die das gehört haben? Was war seine Kernfrage an den Hiob? Genau, also wie hast du eigentlich die Hölle von deinem Leid durchstehen, oder? Es hat dir geholfen. Und dann kommt ja am Schluss so wie eine Zusammenfassung, wo der Hiob in einem Satz sollte sagen, was ihm hat geholfen, wisst ihr das auch noch, was er dort hat gesagt? Weil mir hat das, also mir hat das so verblüfft. Ja, eben, so gut, wenn wir repetieren. Der Hiob hat sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist Quintessenz. Und ich möchte eben heute dort anknüpfen, was haben wir alles für Quellen von der Resilienz. Und das Ganze unter einem Vers aus dem Römer 15 stellen, wo der Paulus schreibt, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, damit ihr überfließend seid, so heisst es wörtlich, damit ihr überfließend seid an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, ob euch der Name Viktor Frankl etwas sagt. Das war ein jüdischer Psychiater, der im KZ hat überlebt. Und nachher hat er ein Buch geschrieben, das ist weltberühmt worden. Und das Buch heisst Trotzdem Ja zum Leben sagen. Er beschreibt und verschafft in diesem Buch seine Erlebnisse im KZ. Und das war eben eine ganz, ganz zentrale Frage für Frankl. Was gibt uns in so einer Hölle den Willen zu überleben? Warum geben wir nicht einfach auf? Und er hat eine vielleicht etwas überraschende Antwort gefunden und beschreibt es anhand von zwei Männern, die im KZ gesagt haben, ich habe vom Leben nichts mehr zu erwarten, ich mache es End. Ich renne. Ich lege es zu und er ist fertig. Und dann sagt er, beiden gegenüber galt es, ihnen zu zeigen, dass das Leben etwas von ihnen erwartet. Dass es etwas im Leben gibt, das in der Zukunft auf sie wartet. Also nicht die Frage, was habe ich noch zu erwarten vom Leben, sondern da wartet etwas auf mich, das nur ich in diesem Leben kann. Sie oder du. Und dann hat sich herausgestellt, der eine von diesen Männern, der hat ein Kind im Ausland gehabt, das er so fest gerne hatte. Und er hat gewusst, das Kind wartet, dass der Vater zurückkommt. Und das hat ihm den Mut gegeben und den Willen, weiterzuleben. Und der andere Mann, das war ein Wissenschaftler, der hat vor dem Krieg verschiedene Sachen publiziert, hat aber sein Werk noch nicht abgeschlossen gehabt. Und es war so klar, nur er hat das Wissen, nur er kann das Werk vollenden. Und das hat dem Mann den Willen gegeben, ich habe durch, dass ich das Werk noch vollenden kann. Und der Frankl erzählt, bei ihm sind es zwei innere Bilder waren, die ihm gang wieder gesagt haben, hey, gib nicht auf. Das eine innere Bild war das von seiner Frau. Und er hat gesagt, ich habe mir so viel vorgestellt, dass wir alles zusammen erlebt haben. Und ich habe mich so gefreut auf den Moment, wo wir dann wieder zusammen sein können und wieder eine Zukunft haben zusammen und noch ganz viel zusammen erleben können. Und das andere Bild, er hat sich häufig vorgestellt, wie er in einem hell erleuchteten, warmen Saal steht und anderen Menschen weitergibt, was er über den Sinn des Lebens entdeckt hat im Leiden innen. Gerade im Leiden. Und wie eben gerade das Leiden eine Hoffnung wecken kann, die man sonst nie bekommen würde. Und diese beiden Bilder haben ihm Frankl geholfen, durchzuhaben. Und das ist ein Punkt, den du, glaube ich, noch nicht erwähnt hast. Innere Bilder haben eine riesige Kraft. Das weiss man heute auch aus der Traumaforschung. In der Traumatherapie wird ganz, ganz viel mit inneren Bildern geschaffen. Weil man hat gemerkt, wir alle leben bewusst oder unbewusst mit so inneren Bildern. Und wenn wir etwas Schweres, etwas Traumatisches erlebt haben, oder auch schon nur gesehen, im Fernsehen, im Internet oder in einem Traum, dann tragen wir nachher so ein Schreckensbild in uns innen oder Schreckensbilder und die haben ganz schwerwiegende Auswirkungen auf unser Leben. Und darum ist es so wichtig, dass man so Bilder, die negativ sind, überschreibt mit guten Bildern. Und wir können das. Ich finde das faszinierend, dass Gott uns die Fähigkeit gegeben hat, uns etwas vorzustellen, zu imaginieren und nachher haben wir das Gefühl, wir seien dort. Also ist mir so einen herrlich lauwarmen Sommerabend vor und ich hocke hier auf einem Hügel unter der Linde. Ich schmecke den Lindenduft. Ich spüre die warme Luft auf der Haut. Ich höre das Grillenkonzert. Und dann bin ich dort. Innerlich plötzlich gefüllt mit diesem Bild. Erlebe das in mir innen. Und das ist etwas, was man immer mehr merkt in der Traumatherapie. Wir können bewusst sagen, ich schaue nicht immer auf das Schreckensbild, endlos laufen und das Schlimme drehen, sondern ich schaue ganz bewusst Bilder darüber malen, die wohltuend sind, heilsam. Was die Traumatherapie jetzt seit ungefähr knapp 50, 60 Jahren entdeckt, das weiss die Bibel schon seit 3000 Jahren. Hey, was ist der Psalm 23 anders als ein wohltuendes Bild nach dem anderen, das uns hilft, auch gegen die Schrecken dieser Welt? Ja, es gibt dunkle Täler, es gibt den Tod, es gibt Brutales, aber hey, da ist der Hirte, der schaut, dass mir nichts mangelt, der mich durchführt, der mich begleitet, der mir den Tisch deckt, sogar wie die Finde vor dran hocken, oder? Ein Hoffnungsbild um das andere. Und er erst Propheten. Ich habe in den letzten 3 Wochen ein Experiment gemacht. Ich habe mal jeden Tag Jesaja 40 bis 55 gelesen. Eben die alten Leute haben Zeit. Und ich habe so mir die 1,5 Stunden genommen und habe einfach mal jeden Tag durchgelesen. Nur gelesen. Ohne Anspruch zu verstehen, ohne Anspruch richtig da zu studieren, ohne Anspruch irgendwie eine Botschaft für andere daraus herauszunehmen, ohne Anspruch auswendig zu lernen. Einfach gelesen. Es hat mich wundergenommen, was passiert. Und ich kann euch sagen, ich habe gestaunet über diese Hoffnungsbilder. Ein Hoffnungsbild nach dem anderen ist da drinnen. Da wird erzählt von dem Gott, Jahwe, der zu seinem Volk sagt, hey, Jerusalem liegt zwar in Trümmern. Es sieht aus, wie wenn dort nie mehr Leben möglich wäre. Aber ich baue diese Stadt wieder auf. Und ich baue sie nicht nur auf, ich baue sie mit Edelsteinen auf. Also wunderschön, kostbar, herrlich. Habt ihr das Gefühl, euer Leben ist wie eine Wüste? Ihr habt das Gefühl, da kommt nichts mehr Gutes raus. Da gibt es nichts mehr, was sich lohnt, das Leben dafür. Ich sage euch, ich lasse da Wasserquellen aufspringen. Und da wird wieder Blust kommen, da wird wieder Frucht kommen. Da wird wieder Leben möglich sein. Ihr habt das Gefühl, ich habe euch vergessen. Was meint ihr? Schaut mal die Sterne an. Ich führe jeden Einzelnen an seinen Platz. Ich kenne jeden mit Namen. Ich soll euch vergessen haben. Wenn noch eine Mutter sich um ihr Kind erbarmet, oder sogar, wenn sie es vergessen würde, wie viel mehr erbarme ich mich über euch? Seht ihr so Hoffnungsbild um Hoffnungsbild. Und nachher zeigt er nicht nur, was der Gott tut, sondern wie der Gott ist. Und ich finde, das müsst ihr euch jetzt wirklich mal ein bisschen vorstellen. Der sagt, alle Wasser, die es gibt, ich mache die hohle Hang und nehme all die Wasser in meine hohle Hang. Seht ihr das Bild vorne? Dann sagt er, das Universum, für uns unendlich, oder? Ich messe es in der Spanne vom Daumen bis zum kleinen Finger. Seht ihr das Bild vorne? Er sagt, ich werde die Gefangenen aus Babylon, aus dem Exil zurückbringen in ihre Heimat. Und Trauer und Seufzen werden ersetzt werden mit Wonne und mit Freude. Und man wird wieder tanzen, man wird wieder heiraten, man wird wieder Familie gründen. Seht ihr es vorne? Das sind Hoffnungsbilder um Hoffnungsbilder. Der anglikanische Bischof, der mich auf die Idee gebracht hat, mal 3 Wochen so diese Kapitel zu lesen, der sagt, nach seiner Erfahrung sind depressive Menschen, die das gemacht haben, nach 3 Wochen nicht mehr depressiv gewesen. Und das verwundert mich nicht. Weil plötzlich unser Innerste nicht mehr mit dem schweren und schrecklichen und hoffnungslosen gefüllt ist, sondern weil da Bilder reinkommen, die wohltun, die Hoffnung geben, die eine Blickänderung möglich machen. Die sagen, hey, Leben ist möglich, nicht wegen dir, nicht weil du es im Griff hast, nicht weil du es alles so gut machst, nicht weil die Umstände so gut sind, sondern weil da der riesige Gott ist, der sich um dich ganz persönlich kümmert. Der alles in der Hand hat und gleichzeitig nicht an dir vorbeigeht. Man sagt diesen Kapitel im Jesaja übrigens auch das Evangelium im Alten Testament. Es sind ja die Kapitel, die vom Gottesknecht erzählt wird, die sein Leben gibt für uns, damit wir leben können. Da kommt schon im Alten Testament ganz klar zum Vorschein, unser Gott ist gäng ein Gott, der erlösen will. Gäng ein Gott, der rettet. Gäng ein Gott, der Leben im Sinn hat. Und vor allem, er ist ein heiliger Gott. Wir haben ja vorhin wieder das Lied gesungen, Heilig, das gefällt mir so. Und es gefällt mir noch besser, seit ich weiss, heilig meint nicht einfach sündlos. Das wäre klein für Gott. Gott ist sowieso ohne Sünde. Heilig meint eine vollkommene Liebesgemeinschaft. Das ist der Vater mit dem Sohn, mit dem Geist. Und in diese Liebesgemeinschaft hat er uns berufen. Das ist sein Plan für uns. Und dieser heilige Gott, der uns an seinem braunvollen Leben Anteil gibt, wenn wir den vor Augen haben. Das ist also eine Resilienzquelle hoch 2, würde ich sagen. Es war lustig, ich war jetzt so am Entdecken von diesen Hoffnungsbildern, wo ich ein Mail bekommen habe von einem Verwandten, von Sebastian. Und der hat mir ein paar Gedanken zur Tageslosung vom 24. Oktober geschrieben. Die Losung war, es gibt eine Hoffnung für deine Zukunft, spricht der Herr Jahwe. Jeremia 31, 17. Und hat der Sebastian geschrieben, der Prophet Jeremia bekommt eine wunderbare Vision geschenkt, ein Bild. Und Luther hat den Abschnitt, in dem Jeremia diese Vision beschreibt, mit der Überschrift «Der neue Bund» versehen. 2 vorhergehende Abschnitte hat er überschrieben mit «Die Heimkehr» und «Die neue Saat». Da passiert etwas Neues. Ein Neubeginn hat immer etwas mit Aufbruch zu tun und ist im menschlichen Denken meist positiv besetzt. Das Alte kann ich hinter mir lassen. Etwas Neues ist möglich. Da wird eine Vision, ein Bild beschrieben, die einen zum Träumen bringt. Eine Gemeinschaft, in der Gott ganz persönlich jedem Menschen auf Augenhöhe begegnet. Eine Vision, in der der Schöpfer selbst seine Geschöpfe Erkenntnis lehrt. Das heisst dort nämlich, es kommt eine Zeit, wo kein Bruder mehr zum anderen sagt, so und so ist es und ich habe recht. Sondern wo Gott selber sagt, so und so ist es. Schaut mal. Ich weiß nicht, ob ihr auch diese Bilder vorne seht. Ein Bund, wo Gott sagt, vergäng habe ich gesagt, wir gehören zusammen und niemand und nichts kann ich mehr aus mir Hang reissen. Ihr seid eingezeichnet in meiner Hänge. man kann es nicht mehr auslöschen. Stärker als jedes Tattoo. Ihr werdet heimkehren, nicht nur nach Jerusalem. Heimkehren in eure Heimat bei Gott. Es gibt eine neue Saat. Es gibt die Möglichkeit von neuem Leben, von neuer Fruchtbarkeit, von neuen Entdeckungen, neuen Erkenntnissen. Und wir sind mit diesen Bildern erst im Alten Testament. Wenn wir dann die Bilder nehmen, die Jesus uns liefert, die kennt ihr so gut, oder? Der Vater, der da ist, der seinem Sohn entgegenrennt und sagt, so herzlich willkommen. Hey, ich freue mich so, dass du wieder da bist. Ich gebe dir Ehre. Ich gebe dir dein Erbe. Du bist wieder ganz eingesetzt als mein Sohn. Ich feiere mit dir. Es ist so ein starkes Bild. Ich denke nicht nur für Menschen, die irgendwie lange nichts von Gott wollen wissen oder Gott mal bewusst haben, den Rücken gekehrt. Das ist auch ein Bild für uns, das uns sagt, hey, die offenen Arme von diesem Vater, die sind für mich bestimmt. Und dieser Platz als Sohn, der mit aller Autorität vom Vater ausgestattet ist, der gilt mir. Und mit mir, mit uns feiert der Vater ein Fest, weil er sich so freut über uns. Kennt ihr ja alles bestens. Aber das sind dann die anderen Bilder von dem Schöpfer von Himmel und Erde, eben die Spanne vom Universum zwischen Daumen und Zeigefinger kann messen. Und er wird Mensch. Und der Gott geht nicht am Zachäus vorbei, der auf dem Baum hockt. Sondern der Gott weiss genau, was der Zachäus jetzt braucht und gibt ihm. Der Gott scheucht sich nicht, der Aussetzung zu umarmen, anzurühren und ihm zu sagen, du bist keine Aussetzung für mich. Der Gott, der versorgt Hungrige über genug. Der Gott gibt trauernden Eltern ihr Mädchen wieder. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ein Kind und dann noch ein Mädchen in dieser Zeit, das hat eigentlich nichts Gutes. Aber der Gott kommt, wird Mensch und sagt, und das Mädchen, ich weiss, ich kenne das Herz von einem Vater, von einer Mutter. Der soll es wieder haben. Das sind so Bilder, die wir uns damit füllen können. Und dann gibt es all die Bilder über das Reich von Gott, wo ich denke, gerade in unserer Zeit ist es unglaublich wichtig, dass wir wieder mit diesen Bildern von Gott das Reich beginnen zu leben, die in uns tragen. Das Bild vom Senfkorn. Habt ihr alle schon mal gesehen? Fliegendreckchen gross, oder? Und er sagt Jesus, und daraus raus wird ein grosser Baum, wo die Vögel drinnen können nisten. Oder das Fischernetz prallvoll mit Fischen von aller Art, aber am Schluss sind nur noch solche drin, die man essen kann. Und keine mehr, die ungenießbar sind. Wunderbares Bild. Oder das Bild vom Feld, wo der Bauer sagt, und nachher heisst es, und dann ist er geschlafen. Und dann ist die Saat aufgewachsen. Und es hat eine reiche Ernte gegeben. Oder das Bild vom Sauerteig. Oder? Ein kleiner Sauerteig, ein riesengroßer Teig. Und er tut ihn drunter kneten und er tut dann da wirken und wirken und wirken, bis der ganze Teig durchsäuert ist. Und gerade das Bild vom Sauerteig, das begleitet mich schon länger, weil ich merke, wie zunehmend unter uns Christen wieder so eine Endzeit Panik, Endzeitstimmung aufkommt, die mir dünkt, widerspricht dem Bild vom Sauerteig. Jesus hat nicht gesagt, macht euch parat darauf, dass die ganze Welt den Bach abgeht. Er hat gesagt, macht euch parat darauf, dass mein Reich mehr und mehr und mehr und mehr die Welt ersäuert und wieder ins Lot bringt. Bis sie ganz im Lot ist. Das ist ein Ausdruck für das Wirken vom Reich von Gott, die Welt ins Lot bringen. Und es spricht mich auch darum an, weil das Bild uns sagt, unsere Hoffnung als Christen liegt nicht nur in der Zukunft. Oh, also da liegt ganz viel in der Zukunft, wo wir uns darauf freuen können. Aber nicht nur. Das Bild sagt, mit Jesus Christus ist der Sauerteig schon hineingeknetet worden in die Welt. Und hier und jetzt wirkt der Sauerteig schon.
was ihr erlebt habt, hier innen in der Gebetswoche, oder was wir erlebt haben, ja, auch ein bisschen da sein. Das ist Sauerteig wirken in uns, aber das geht näher raus. Und das ist doch genial, dass der grosse Gott, der sein Reich in die Welt bringen will, uns braucht und sagt, weißt du was, mit dir zusammen tun wir ein bisschen Sauerteigle da. Vielleicht merken wir es manchmal nicht einmal. Und vielleicht ist es ganz bewusst, das bläst, es wird ganz bewusst Sauerteigwirkung haben, oder? Aber im Alltag sind wir ja die grösste Zeit von unserem Leben unterwegs und dort sind wir Sauerteig. Wenn wir mit unserem Denken und Reden und Handeln Hoffnung weitergeben. Wenn wir für andere ein Segen sind. Wenn wir helfen, dass etwas ins Lot kommt, das nicht im Lot ist. Sei das, dass jemand mit den Finanzen Probleme hat, sei das, dass jemand irgendwo mit einer Sucht Probleme hat, sei das, dass es Streit gibt irgendwo. Wir dürfen helfen, ins Lot zu bringen. Auf ganz einzigartige und für mich wunderschöne und krasse Art hat das die jüdische Dichterin Hilde Domin ausgedrückt. In ihrem Gedicht «Wen es trifft», schreibt sie: Keine Katze mit sieben Leben, keine Eidechse und kein Seestern, denen das verlorene Glied nachwächst, kein zerschnittener Wurm ist so zäh wie der Mensch, den man in die Sonne von Liebe und Hoffnung legt. Mit den Brandmalen auf seinem Körper und den Narben der Wunden verblasst ihm die Angst. Sein entlaubter Freudenbaum treibt Knospen. Selbst die Rinde des Vertrauens wächst langsam nach. Seht ihr das Bild? Ein Mensch, der dir in die Sonne von Liebe und Hoffnung legt, mit seinen Wunden, seinen Brandmalen, der abblätterten Vertrauensrinde. Kaum keine Knospen mehr, die auf etwas hoffen oder sich freuen könnten. Und ihr legt ihn in die Sonne von der Liebe und von der Hoffnung. Von Gott, von euch. Und er kann heilen. Die Medien füttern uns mit Schreckensbildern und mit Zukunftsprognosen, die in der Regel Angst wecken. Das ist ja spannend. Das sind selten Zukunftsprognosen, die Hoffnung wecken. Es sind Nachrichten, die uns dazu führen, dass wir uns Meinungen bilden und darauf versteifen und am anderen sagen, so ist es und du hast nicht recht. Und mir scheint, und ich habe wirklich das Gefühl, dass das etwas ist, was auch Gott sagt, die medial vermittelten Zukunftsprognosen haben wir zu unseren Götzen gemacht. Wir haben angefangen, uns auf diese Zukunftsprognosen zu verlassen. Wir haben die angenommen und wir haben gelebt damit, wie wenn die das letzte Wort wären. Und das wären Götzen. Und Gott sagt, das akzeptiere ich nicht. Ich bin der Einzige, der sagt, was wird. Der weiss, was wird. Niemand sonst. Und ich führe euch mit Hoffnungsbildern. Und zwar mit solchen Hoffnungsbildern, die für die ganze Welt gelten. Und das ist sehr, sehr wichtig. Weil wir müssen diesen Schreckensbildern, die uns die Medien geben, Hoffnungsbilder für die Welt entgegenhaben können, die fundiert sind. Nicht einfach Wunschbilder. Bilder, die Gott uns gibt. Aber es sind eben auch Hoffnungsbilder für unsere ganz persönlichen Situationen. Und das berührt mich. Wir können Gott fragen, wie sieht dein Hoffnungsbild für meine Ehe aus? Wie sieht dein Hoffnungsbild für mein Altwerden aus? Das ist eine Frage, die ich mir anfangen stelle. Wie sieht dein Hoffnungsbild für meine Arbeitssituation aus? Wie sieht dein Hoffnungsbild für die und die Situation aus, die jetzt gerade schwierig ist? Mach es, wirklich mach es, stell ihm die Frage.
und schaut, was er noch für Bilder gibt. Lebt mit diesen Bildern, weil er ist der Gott von der Hoffnung. Er erfüllt euch mit aller Freude, mit Frieden, im Glauben, im Gottvertrauen, so dass ihr könnt überfliessen mit Hoffnung. Es geht ja nicht nur darum, dass wir für uns mit Hoffnung leben können, sondern dass von uns aus eben die Hoffnung weiterfließt in die Welt. Und zu dem sage ich einfach Amen. So ist es. Bevor wir jetzt noch zum Schluss kommen, machen wir einen Moment vor der Betrachtung von einem modernen Hoffnungsbild. Und zwar ist es ein Mauerbild, das eine amerikanische Künstlerin, B.K. Fox, in Kiew hat an eine Wand gemalt, nachdem der Krieg ist ausgebrochen. Und ich bitte euch, schaut nach das Bild an mit der Frage, was gibst du mir durch das Bild für Hoffnung für diese bestimmte Situation oder für diesen bestimmten Mensch? Ganz konkret. Ich würde mir einen Menschen vorstellen, eine Situation, schaue das Bild an und frage Gott, was sagst du mir durch das Bild, was gibst du mir für eine Hoffnung dafür? Versteht ihr, was ich meine? Gut, dann könnten wir das mal schauen.